das heutige Thema, in welcher Welt wollen wir leben? Ideen für den König von Deutschland Podcast. Und Lutz hat das doch mal ran so ein bisschen erklärt. Wir haben das auch festgestellt, bei vielen politischen, ökonomischen Analysen wird der Status quo relativ gut dargestellt, werden die Fakten sehr gut bewertet, aber es wird selten gesagt, wo es dann eigentlich hingehen sollte oder wie man es selber gerne sehen würde, wie sich etwas politisch oder wirtschaftlich entwickeln sollte. Und was generell im politischen Diskurs feststellbar ist, im Vergleich beispielsweise zu dem Ende der 60er und 70er Jahre, sozusagen die Jahrzehnte der Theorie und eigentlich auch der Utopie, ist, dass das völlig weggefallen ist von der politischen Tagesordnung. Es wird also ziemlich anti-utopisch diskutiert, und das ist vielleicht ein Mangel, weil es ja dann auch die Fantasie beflügelt. Aber Lutz, erzähl mal ein bisschen mehr auch zu deiner Idee.
Ja.
Oder unserer Idee.
Genau, die haben wir ja zusammen entwickelt. Ich fange mal vielleicht damit an, dass ich sage, was ist eigentlich meine Motivation? Die Motivation ist eigentlich, dass wir über diese Dinge, die du gerade angesprochen hast, einmal diskutieren. Ich glaube einfach, dass uns heute auch Utopien fehlen. Vielleicht hat uns da Helmut Schmidt einen schlechten Dienst erwiesen, der gesagt hat, wer Utopien hat, sollte zum Arzt gehen. Aber ich glaube eben diese Politik des Muddling Through, die Politik des Durchwuchsens, dominiert heute in vielen Bereichen, auch in Unternehmen. Ja, also ich habe eigentlich keine klare Linie, sondern ich springe eigentlich von einem Konzept zum nächsten. Und das wäre so für mich so ein Ansatz zu sagen, okay, wie komme ich denn eigentlich wieder dahin? Also du hast ja auch gesagt, in den 60er, 70er Jahren gab es klare Utopien, die wurden auch ausgelöst. Ja, die Röcke wurden kurz in den Minirock zum Beispiel. Ja, das war ja auch ein ganz klares Statement in Richtung auf mehr Freiheit oder eine Befreiung vom Muff zum Beispiel. Und das fehlt uns heute so ein bisschen. Also ich glaube, wenn es Utopien gibt, dann sind die extrem ausgefasert.
Ja.
Ja, also das ist, es gibt, jeder hat seine kleine Utopie, jeder hat seine Vorstellung vom Leben, aber es sind eigentlich immer nur Detailbetrachtungen, es wird nicht das ganze System betrachtet. Mein akademischer Lehrer Peter Ulrich hat immer so schön vom Ethos ganzer Systeme gesprochen. Also ich muss immer wieder versuchen, das Ganze eben zu sehen. Und das halte ich eben für ganz wichtig, auch wenn wir eben über Utopien nachdenken. Und vielleicht noch ein Satz, was ich damit verfolge, ist natürlich einerseits, dass wir uns das mal in die Diskussion reinbringen. Und ganz praktisch möchte ich das natürlich auch mit meinen Studenten dann diskutieren. Es geht da mir vor allem um einen der beiden Studiengänge, nämlich den ich leite, und das ist ein Management-Master, der, sag ich mal, drei Schwerpunkte hat, nämlich das eine Markt und Märkte, auch die entwickeln sich, wohin wandern eigentlich die Märkte, Energiemarkt, Mobilitätsmarkt und so weiter und so fort, das ist sicherlich eine spannende Frage. Dann das Thema Nachhaltigkeit, also wir haben ja auch beim letzten Mal über die ökologische Transformation kurz gesprochen, oder zumindest auch im Sommerinterview letztes Jahr sehr intensiv drüber gesprochen. Also das heißt, wir sind eigentlich in einer großen ökologischen Transformation, wo niemand so genau weiß vielleicht, wo es hingeht, oder niemand eigentlich wirklich so richtig dahin will. Ja, und das Letzte ist eigentlich Leadership. Und das, da geht es ja darum, dass wir dadurch, dass sich unsere Organisationen verändern, die sehen heute nicht mehr so aus wie die katholische Kirche. Oben sitzt der Papst und alle Entscheidungen laufen dann über die Zeitrahmen von 20 Jahren nach unten, sondern wir haben ja heute sehr viel flachere Organisationen, internationale Projekte. Und das heißt, wir müssen ja auch Leadership in die Breite kriegen, Führung in die Breite kriegen. Und da geht es ja eben darum, auch diese Führungskompetenz reinzubekommen. Wir haben global das Thema Lack of Leadership. Also das heißt, dass jemand Führungsanteile übernimmt. Nicht unbedingt die ganze Führung, aber sozusagen, okay, das ist jetzt meine Box, in der ich jetzt arbeite vielleicht, oder das ist mein Projekt und darin führe ich eigentlich. Das sind so die Aspekte, und ich möchte das eben konkret umsetzen in diesem Semester. Ich habe immer so ein Querschnittsthema, das ich mit meinen Studenten mache. Und das soll eben diesmal eben der König von Deutschland werden, in Anlehnung an Rio Reiser.
Genau. Bei König von Deutschland meinen wir natürlich nicht den politischen Absolutismus, sondern es ist letzten Endes eine Metaphorik, so nach dem Motto, wenn man mal wirklich in der Lage wäre, das Wunschbild, eine politische Utopie zu formulieren und auch sie zu realisieren, wie würde sie dann ausschauen? Also wir werden da jetzt nicht in politischen Feudalismus wegkippen, sondern das ist letzten Endes eine Ehrenerklärung für Rio Reiser, der ja viel zu früh gestorben ist. Es ist manchmal auch schade, dass etwas nicht weitergedacht wird. Ich hatte dir ja auf Facebook das gepostet, diese Analyse von dem Oliver Nachtwey. Da war ja vieles richtig, nicht? In seinem Buch, was jetzt wohl gerade erschienen ist, Die Abstiegsgesellschaft, beschreibt er das sehr, sehr gut. Und dann stellt er sich nachher selber eine rhetorische Frage am Schluss. Wie kann man die Idee des guten Lebens mit einer Wirtschaft verbinden, die demokratisch gesellschaftlich gesteuert wird, ohne alles autoritär zu verstaatlichen oder zu steuern oder zu bevormunden, in den Hausmeistermodus zu fallen. Eine super spannende Frage, und dann sagte er dann in einem Halbsatz danach, er hat derzeitig keine Antwort. Warum? Ich meine, damit macht er sich doch vielleicht ein bisschen zu einfach.
Ja, das hängt aber, denke ich, auch mit dieser Verfaserung zusammen. Also das heißt, auch wenn wir heute Wirtschaft denken, ist natürlich sehr stark Ideologie geprägt. Es sind teilweise uralte Ideologien. Der eine hat den marxistischen Hut auf, der andere hat vielleicht den sozialdarwinistischen Hut von Herbert Spencer auf. Und wir gehen sozusagen mit alten Denkmodellen an neue Probleme ran. Und das wird auf Dauer nicht gut ausgehen. Ja, sondern wir müssen erstmal, glaube ich, eben unsere Denkmodelle hinterfragen, um überhaupt da die Fähigkeit zu haben, Lösungen zu sehen. Mhm. Und das ist natürlich die ganz große Herausforderung, die wir haben, dass wir mal Wirtschaft vielleicht lernen, anders zu denken. Also zu sagen, okay, was sind denn vielleicht Parameter, die für eine gute Wirtschaft wichtig sind? Ja, für mich sind zum Beispiel so Themen, die immer ganz wichtig sind, Interesse. Ja, also welche Rolle spielt das Interesse in der Wirtschaft und wie ist das Interesse sozusagen machtvoll unterstützt? Und wenn ich dann sehe, dass eben es sicherlich Teile gibt, die ihr Interesse viel stärker eben nach vorne bringen können als andere Teile, ist das natürlich eine ganz wichtige Fragestellung. Eine andere Frage, die mich auch bewegt, ist die Frage nach Akteursvielfalt. Wenn ich nur 3 oder 4 Akteure habe, dann ist das vielleicht ein sehr effizientes System, aber es ist nicht nachhaltig und resilient. Also es ist krisenanfällig. Ja? Und in dem Moment, wo ich vielleicht Wirtschaft auf eine breitere Basis stelle, ja, dann habe ich vielleicht eher die Chance, auch dieses Ziel des guten Lebens zu verwirklichen. Weil wir sprechen ja immer vom Markt. Ja? Und der Markt funktioniert ja eigentlich nur, wenn ich viele Akteure habe, die untereinander austauschen, möglichst viele kleine Akteure, ja. Also hatte ich ja neulich schon mal gesagt, dass Adam Smith, der sprach vom Bäcker, vom Brauer, vom Metzger, ja, aber der sprach eben nicht von RWE, der sprach nicht von Volkswagen und so weiter. Also diese Akteure, die alles dominieren. Und dann muss man eben fragen, wie kann ich vielleicht einen Markt wieder in diese Richtung bekommen? Ludwig Erhard haben wir uns schon drüber unterhalten, der ja gesagt hat, das Wettbewerbsrecht zum Beispiel ist die Wirtschaftsverfassung der Bundesrepublik. Sehen wir heute nicht viel von.
Adam Smith lehnte übrigens auch den Finanzkapitalismus ab.
Ja.
Aber er hatte sich ganz klar vom Spekulantentum abgegrenzt. Also nicht nur in seiner Morallehre, sondern auch in seiner Wirtschaftstheorie hatte er sehr, sehr große Schwierigkeiten mit dem Spekulantentum und hat das also auch zutiefst abgelehnt. Also alle jene, die sich dann also auf ihn berufen, sollten ihn dann vielleicht mal lesen an der Stelle. Da hat er eigentlich eine klare Position vertreten. Was auch interessant ist, also was wir vielleicht auch damit leisten wollen mit dem Utopie-Podcast, dass man nicht sofort auch in so eine ablehnende Haltung fällt. Ne? Also ich habe das gemerkt bei dem Nachhaltigkeitscamp in Bonn. Das hast du ja ein bisschen gelesen in meiner Vorabmeldung, wo ich gesagt habe, wie könnte eine Gesellschaft ohne Müll aussehen? Also wie können wir uns zu 100% aus der klassischen Müllwirtschaft verabschieden, so aus dem Auge, aus dem Sinn, also wo wir dann letzten Endes uns nicht mehr kümmern um das, was wir in die Tonne stecken, das wird dann eben verbrannt und die Restbestände werden dann deponiert. Wir haben ja eigentlich in Deutschland mittlerweile ein absolutes Deponieverbot, was auch sehr, sehr richtig ist als Maßnahme. Das unterstreiche ich auch, was da durchgesetzt wurde. Aber als ich dann meine Utopie dann so formulierte, wie ich das dann organisieren würde in Kombination mit der digitalen Intelligenz, die man ja reinstecken könnte beispielsweise in Produkte, Da fielen die sofort mir dann ins Wort und sagen, also das geht nicht, das geht nicht, das ist nicht, ne? Und die haben mich dann, da ist dann quasi sofort der, ich würde mal sagen, der Terror des Status quo dann reingeflossen, ne?
Ja.
Aber genau das wollen wir ja so ein bisschen durchbrechen.
Genau, genau. Also vielleicht auch nochmal eine kleine Randbemerkung dazu. Ich mache das in einem, meinen Studenten in einem Modul, das heißt strategische Führung. Strategische Führung ist eigentlich ein Oxymoron. Weil Strategie kommt von Stratos, das ist das Heer, und Ago heißt führen. Ja? Und jetzt würde ich das mal ein bisschen interpretieren und sage, einfach Menschen in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Neudeutsch würde man jetzt sagen Alignment. Ja? Also wie kriege ich die Menschen sozusagen dahin, dass sie sich gemeinsam in eine Richtung bewegen und nicht jeder sein Süppchen kocht und dann, ich sag mal, vor allem an den Rändern eben die Fliehkräfte dann überhand nehmen, sondern zu sagen, okay, wir haben vielleicht gemeinsame Probleme und die müssen wir jetzt in irgendeiner Weise zusammenlösen. Mhm. Das könnte zum Beispiel die Frage sein, in welcher Stadt wollen wir denn leben? Wie sieht denn, ich nehme jetzt, Janni Rolf hat das mal bei einem Workshop hier zu meiner Heimatstadt Solingen so schön gesagt, wie sieht denn unser Lieblings-Solingen aus? Ja, wie sieht unser Lieblings-Bonn aus? Wie sieht unser Lieblings-Nordrhein-Westfalen aus? Und ich glaube, wir müssen dann sozusagen bei unseren Lebenswelten dann anfangen, um dann zu überlegen, welche Institutionen, welche Regeln brauchen wir eigentlich, damit diese Lieblingswelt auch dann wirklich eintrifft. Oder beziehungsweise auch umgedreht gedacht, wenn wir jetzt in Dystopien denken, ja, also da gibt es so eine Welt, die wir nicht haben wollen. So, und welche Weichenstellung müssen wir denn heute vornehmen, dass wir überhaupt gar nicht erst in die Gefahr laufen, dass wir diese oder jene Welt dann erreichen. Ja, und das kann man heute machen. Das ist auch denke ich, Strategie. Also Strategie befasst sich immer mit Trajectories, also Trajektorien, Faden auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch Entscheidungen für den einen oder anderen Pfad. Und ich glaube, um das zu verstehen, dafür braucht man eben diese Utopien. Ja?
Ich glaube ja auch, dass alleine, also ich meine, Pragmatismus und Taktik haben wir ja genug. Das haben wir jeden Tag. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich bin ein großer Fan von pragmatischen und nüchternen Entscheidungen. Ich finde es auch gut, dass man sich dann nicht von irgendwelchen Stimmungen dann nur leiten lässt, sondern dass man eine Sache dann, also wie Max Weber es sagt, dass dann eben die Institutionen so geprägt sind, dass man wirklich dicke Bretter bohren muss. Oder Popper sagte, Institutionen müssen so gestaltet sein, dass also unfähige Politiker wenig Schaden anrichten. Also da, sag mal, finde ich eine realpolitische Brille immer sehr, sehr gut. Das darf man aber nicht verwechseln mit dem Idealbild, was man natürlich auch für sich selber anstreben möchte. Vor allen Dingen glaube ich, das, was sag mal, diese Jahrzehnte des Theoriediskurses wirklich bewegt haben, in Frankreich durch Foucault, durch viele interessante, durch Roland Barthes etc., in Deutschland natürlich auch sehr, sehr gute Gestalten von Adorno über Horkheimer bis zu Habermas und vielen anderen, ist, glaube ich, dass alleine dieser utopische Diskurs auch Gegenwart verändert, automatisch.
Ja, natürlich. Man fängt an, die Dinge anders zu sehen. Man fängt an, die Dinge zu hinterfragen. Also das ist ja so eine Grundfrage, die ich immer stelle. Könnte es eigentlich nicht auch alles ganz anders sein?
Genau.
Ja, und wenn man da anfängt, dann fängt man auf einmal an zu verstehen und sagt, vielleicht ist das jetzt einfach nur, ist so schön bequem, weil ich das so mache, weil ich habe es ja immer so gemacht. Aber ist es die optimale Lösung? Sicherlich nicht. Und dann ist die nächste Frage, wie komme ich denn sozusagen zu einer optimalen Lösung?
Ja, man kann ja dann auch mal Dinge hinterfragen, was man, sag mal, als Ziel einer guten Gesellschaft immer definiert. Beispielsweise das Thema Mobilität. Ja, also ich habe mir beispielsweise die Konzepte vom Umweltbundesamt, vom Umweltministerium und Verkehrsministerium angeschaut und da wird immer nur von Mobilitätskonzepte gesprochen. Ja, ich habe gesagt, warum machen Sie nicht mal Immobilitätskonzepte? Ja. Also brauchen wir mehr Mobilität oder brauchen wir weniger Mobilität? Also was mich beispielsweise stört an diesem Diskurs auch über autonomes Fahren etc., ist, dass man vielleicht auch mal die Notwendigkeit der Mobilität einfach mal hinterfragt. Mhm. Man sagt, wenn man sich weniger bewegt, ja, von A nach B, ist es für die Umwelt absolut besser. Es ist natürlich dann immer eine Abstufung. Wenn ich jetzt sage, also PKW, Verbrennungsmotor ist natürlich das Schädlichste. Auch der Anteil an den CO2-Emissionen ist da am höchsten. Dann ist die nächste Stufe, okay, geht rüber dann wenigstens zum öffentlichen Nahverkehr oder geht zur Bahn oder wenn es überhaupt von der Entfernung machbar ist, also wenn man 50 Kilometer pro Tag zurücklegen muss, dann schließt sich ein Fahrrad fast aus, ja, oder man ist mit dem Rennrad unterwegs und kann dann duschen am Arbeitsort oder so. Aber die Frage ist dann vielleicht das Idealbild, nicht die Immobilität, dass also möglichst wenig von A nach B stattfindet.
Oder die Frage ist, warum haben wir eigentlich Immobilität? Was sind eigentlich die Zwecke? Sind es eigentlich die richtigen Zwecke? Ja, wenn ich also manchmal für, weiß nicht, Kleinigkeiten kilometerweit fahre, macht das eigentlich Sinn? Ja, also der klassische Fall ist es so, die älteren Leute, die dann den neuen Flyer von irgendeinem Supermarkt kriegen und dann durch die halbe Stadt gurken mit ihrem Auto, um eben, weiß nicht, einen Becher Joghurt 2 Cent billiger zu kriegen. Ja, genau. Nein, das kann es nicht sein. Ja. Aber ich glaube, mit solchen Fragen muss man eben anfangen. Also die Frage ist, dass wir eben unsere Utopien haben. Wir haben ja auch unsere kleinen Utopien. Also wenn ich jetzt nicht heute Morgen die Utopie gehabt hätte, dass wir uns heute hier online treffen und dass ich vorher noch mal eben nach Köln muss, ja, und noch einen anderen Termin haben muss, ja, dann wäre ich heute vielleicht nicht aufgestanden. Ja, obwohl ich nie die Gewährleistung hatte. Ich hatte keine Garantie, dass ich heute hier bin. Ich hätte natürlich mal wieder, weiß nicht, die Leverkusener Brücke hätte ja mal wieder gesperrt sein können. Ja. Und ich hätte da gestanden oder wie auch immer. Aber trotzdem, diese Utopien, diese ganz kleinen Utopien, die treiben uns jeden Tag. So, aber wenn wir viele Menschen über einen längeren Zeitraum halt bewegen wollen, dann müssen wir natürlich auch über große Würfe nachdenken.
Mhm. Absolut. Und jetzt kommen wir ein bisschen, wir sagen ja, wir machen, sammeln so ein bisschen Ideen, wir haben uns jetzt unterhalten, so ein bisschen, was die Programmatik dieser Geschichte ist. Wir sind uns ja auch klar, dass es so ein bisschen für uns beide alltagstauglich organisiert werden sollte. Also ich finde eigentlich den Rhythmus von Soziopod immer ganz nett, dass sie, sagen wir mal, immer so alle 4, 6, 8 Wochen dann eben einen Podcast machen. Das ist, sagen wir mal, so vom Rhythmus eine ganz gute Geschichte, glaube ich, oder?
Ja. Also man sollte. Ich immer, dass du das Problem, ich liebe den Soziopod, aber der Nachteil ist, es sind immer 1,5 Stunden, die ich fast nie auf die Reihe kriege. Also vielleicht sollten wir dann das auch in kleinere Häppchen unterteilen, dass wir sagen, okay, es gibt vielleicht, jeder Pod besteht aus 3 kleineren 15 Minuten oder sowas, oder 20 Minuten.
Absolut, also das ist ja, da bist du in einem ganz gefährlichen Fahrwasser unterwegs, ja, bei der Podcast-Szene, wenn du, also die Podcast-Geschichten, die so populär sind, ne, da habe ich manchmal das Gefühl, dass ein Podcaster sagt, ja, unter 1 Stunde darf es nicht sein, ne, weil ja, das ist so ein bisschen der Standard, aber wir machen
ja... aber ich höre es im Zug, da müsst ihr ja bis nach Frankfurt fahren, zu Ende zu hören. Ja, das geht ja auch nicht immer. Das heißt, ich habe ja oft viel kürzere Strecken zum Beispiel, auch im Auto 1 Stunde zu fahren, da kommt man schon weit, weit voran.
Also selbst wenn ich das dann, also ich habe ja die jüngste Produktion ging ja über Niklas Luhmann.
Habe ich ja nicht gehört.
Ne? Die waren 2 Stunden und ich habe das einmal gestern beim Köpfen meines Frühstückseis dann mir angehört und was ich dann halt mache, ich fange an zu zeppen. Also ich gehe quasi nur noch so rein und weiß so ungefähr, okay, jetzt sind sie bei dem Abschnitt von Niklas Luhmann und zack, zack, zack und dann springe ich, ja. Es ist selten so, dass ich, also es kann eigentlich, es ist selten der Fall, dass ich mir wirklich 2 Stunden am Stück anhöre. Mhm. Also da finde ich es auch, glaube ich, besser, dass wir es dann etwas in kleineren homöopathischen Dosen machen und diese Geschichte dann verkürzen oder dann eben aus einem Stück dann vielleicht wirklich 2, 3 oder 4 machen. Ja.
Ja. Vielleicht uns dann nochmal eine Kapitelstruktur auch überlegen.
Ja, genau. Wir wollten es ja dann auch immer mit einem externen Gast machen, ne?
Ja, genau.
Und der.
Also darauf würden mir jetzt spontan einige sehr spannende Leute einfallen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob der Jörg Heinkes gerade zuhört. Der wird mir zum Beispiel gut gefallen. Ich habe gerade gehört, dass wir uns demnächst im Simons in Wuppertal treffen. Da freue ich mich drauf. Und das wäre zum Beispiel.
Genau.
Und jemand, den ich da gerne sehen würde.
Technisch ist es dann halt so gelöst, dass wir die Geschichte dann natürlich in einem Raum aufzeichnen müssen, der, sag mal, audiofreundlich ist. Also ich würde es nicht live machen in dem Fall, ne? sondern die meisten Podcast-Geschichten sind ja dann auch im Aufzeichnungsmodus erstellt. Natürlich, wenn ich jetzt längere Sachen mache als Live-Hangout, dann haue ich es manchmal auch noch auf Soundcloud drauf, weil man es dann vielleicht als Audio-Ding dann noch eher so beim Bügeln oder in der Badewanne dann noch hören kann. Aber ich glaube schon, dass wir ein bisschen auf die Audioqualität halt achten müssen. Das ist immer das A und O beim Podcast, ne?
Ja, das sehe ich auch so.
Deswegen habe ich jetzt hier gerade auch mal mein Sennheiser Headset an. Das ist also so das, was ich ja meistens bei Podcast-Produktionen nutze. Audio-Interface haben wir auch. Einen dritten oder vierten Gast, es können ja auch mal, ne, also muss ja nicht immer nur einer sein, es können ja auch mal zwei oder drei dazukommen, ne? Also, oder auch deine Studenten, mit denen könnten wir ja das auch mal machen. Ja,
genau. Ja? Auch dass die vielleicht ihre Gäste mal holen. Ja? Die haben ja vielleicht ganz andere Vorstellungen davon, die sie gerne hören würden.
Ja, genau. Also da sind wir natürlich auch offen und wenn wir sagen, also dass wir organisieren das quasi wie die Abtei Thelem von François Rabelais, so als fröhliche Luxuskommune, wo jeder denken und sagen kann, was er möchte. Das meinen wir auch wirklich ernst. Also man kann ja keinen Utopie-Podcast machen mit irgendwelchen Konventionen. Es sei denn die technischen Konventionen, die man einfach berücksichtigen muss, dass der Ton in Ordnung ist, ja. Aber ansonsten gibt es keine Konventionen.
Ne? Richtig.
Ja.
Man könnte es natürlich auch an interessanten Orten machen.
Ja, natürlich.
Ja, Startplatz oder was auch immer. Ja, also also Startplatz ist jetzt noch ein Beispiel, weil wir uns da neulich getroffen haben. Aber es ist, könnte ja auch ein historischer Ort sein, zum Beispiel.
Absolut. Ja, klar. Und da war ja dann nicht an die Netzqualität gebunden sind, weil die ist ja dann beim Livestreaming immer die Achillesferse, die dann Audio und Video verschlechtert, weil man wird dann runtergerechnet oder es ist dann überhaupt nicht machbar oder es sind dann man ist dann abgebrochen oder das Bild bleibt stehen oder was auch immer, sind wir natürlich dann durch die Audioaufnahmen dann eigentlich ziemlich autark. Man kann ja auch dann nochmal hier und da vielleicht eine Kamera laufen lassen, ja, beziehungsweise natürlich auch dann Fotografien machen, damit man dann eben auch...
Ja, also das würde ich auf jeden Fall machen, glaube ich, weil ich finde es doch manchmal ganz interessant, die Leute auch also manchmal schaue ich mir einen Podcast, oder höre ich mir einen Podcast an und dann möchte ich es hinterher doch nochmal sehen, ja. Also ich glaube, das ist ganz spannend.
Genau, also das kann man einrichten, da lassen wir einfach eine Kamera mitlaufen, Fotografien machen wir wir haben ja alle unsere Smartphones dabei und das also mal an coolen oder legendären oder historischen Orten zu machen, das finde ich gar nicht schlecht, also das, wenn wir sagen, wir machen so alle ein, zwei Monate, dann könnten wir wirklich sagen, ne, das kann also ein Industriemuseum bei dir da in Solingen sein, ne? Oder
ja, ganz toll, dass die alte Gesenkschmiede Henrichs, muss man nur den Fallhammer abstellen.
Ja. Sonst wir machen es mal in Bonn an den Orten, wo sich Schumpeter aufgehalten hat, ja.
Ja, sehr schön.
Halt also so eine Assoziation, ne? Also das sollte immer mit dabei sein und dann wird das, glaube ich, auch eine gute Sache. Die Frage ist, Lutz, ich glaube, es wäre dann vielleicht auch ganz gut, dass wir da noch einen extra Blog dann aufsetzen, oder?
Ja, ich glaube schon. Ich habe da auch ein paar Ideen, was zu schreiben. Also genau. Da können wir ja dann auch zum Beispiel auch Studenten einladen, was zu schreiben.
Absolut. Also es heißt ja nicht, dass wir das jetzt so behandeln, wie ich jetzt meinen, ich sag mal, Blog, wo ich ja schon fast tagesaktuell was mache. Oder wo ich dann häufiger auch über meine Recherchen berichte, sondern das ist eben ein Projektblog, der halt nicht jetzt jede Woche oder jeden Tag befüllt wird, aber wo man dann eben auch wirklich sofort alles findet, also wo alle Folgen vom Podcast abrufbar sind. König von Deutschland wird dann halt der Titel sein und mal sehen, unter welcher URL das dann halt möglich ist. Aber ich glaube schon, dass wir das als WordPress-Blog dann halt machen sollten. Ne?
Mhm. Ja, finde ich auch.
Ja, okay. Ja. Aber wir sehen uns ja nochmal in Köln, dann können wir diese...
Ganz genau, dann werden wir das nochmal diskutieren. Ja, und natürlich sind wir natürlich beide auch für Vorschläge dankbar. Wir
absolut.
Wir würden uns wirklich freuen, wenn jemand jetzt auch sagt, Mensch, Utopien, ich würde gerne mal das Thema diskutieren und diskutieren lassen. Bitte versucht da mal drüber zu reden. Und ich meine, das machen ja Patrick Breitenbach und Dr. Köbel ja auch. dass sie sozusagen auch mal Themen auffangen und die diskutieren.
Absolut.
Und das wäre natürlich wirklich klasse, auch natürlich insbesondere auch Leute, die in Unternehmen sitzen. Ja, weil ich glaube, die Organisationen, die noch die wenigsten Utopien haben, sind oft mittelständische Unternehmer.
Das stimmt wohl.
Weil der einfach die Zeit dafür nicht da ist, weil die Ressourcen nicht dafür da sind. Und ich glaube, das ist ein spannendes Tool auch für den einen oder anderen.
Ja, im Übrigen sind wir ja sehr, sehr nah auch an der fröhlichen Wissenschaft von Nietzsche. Ich weiß nicht, ob du die gelesen hast, aber er ist ja, sag mal, in seiner Spätphase ja noch richtig so knallhart nihilistisch geworden. Ja? Aber in der fröhlichen Wissenschaft, ne, hat er eigentlich, ich habe das, kann man jetzt schlecht sehen, so.
Reklam, das kann immer ich noch sehen.
Nicht, ja, Reklambändchen. hat er zum Beispiel sich damit auseinandergesagt, wie wäre es, wenn, ja, in Abgrenzung von Gegenwart und Vergangenheit. Also er hat gesagt, Dinge neu denken, ja, also eigentlich mal so eine Zäsur machen und Sachen völlig in einem neuen Kontext zu stellen und nicht mit dem Blick in den Rückspiegel und nicht mit dem Blick in das Verstricktsein in den Alltag, so hat er es formuliert, in das Verstricktsein in die Gegenwart, sondern wirklich mal einen Strich zu ziehen und eine Sache neu zu durchdenken. Fröhliche Wissenschaft kann ich nur empfehlen. Das ist, glaube ich, eines der Werke, wo er eben sehr optimistisch ans Werk gegangen ist, eigentlich unklassisch für Nietzsche, ne?
Ja, und das Interessante ist ja, dass ein solches Denken eigentlich Freiheit heißt.
Ja.
Etwas anders denken zu dürfen, zu können, ja. Das eröffnet Freiräume und Freiheit im wahrsten Sinne. Und das finde ich eben auch einen ganz interessanten Aspekt, ja. Dass man sich sozusagen von seinen Fesseln, die man natürlich bewusst oder unbewusst immer mit sich schleppt, einfach mal befreien kann und mal anders denken kann.
Genau. Genau. Das ist übrigens mal ein Unterfangen gewesen, was Westberliner Professoren, glaube ich, noch in den 80er Jahren realisieren wollten. Ja, sie stammten auch so ein bisschen aus der 68er-Bewegung. Und die hatten sich dann überlegt, im Zusammenschluss mit französischen Intellektuellen eine europäische Akademie in Südfrankreich aufzuziehen, wo sie sich dann mehrere Wochen im Jahr dann aufhalten wollten, in der Tradition freier Geister sich treffen wollten. Mhm. Ja. Ohne Bedingungen an irgendwelche Lehrpläne oder sonstigen Geschichten. Und das ist dann, glaube ich, gescheitert am Mietpreis oder so. Aber aber man merkt, dass sag mal, in vielen das so ein bisschen immer schlummert, ne?
Ja. Und ich glaube, es muss das auch immer geben, dass man mal die Möglichkeiten einfach mal durchspielt, ja? Um zu sehen, sind wir eigentlich überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Oder laufen wir jetzt gerade brutal vor die Wand, ja, wenn wir diesen Weg weitergehen. Ich denke, das ist ein Ansatz, wo wir nochmal wirklich drüber nachdenken können.
Genau.
Ja.
Genau.
Ich hatte mich jetzt gerade nochmal so richtig schön darüber aufgeregt, dass Unternehmen nicht nachhaltig sind. Also zum Beispiel, ich habe neulich ein Eis gegessen, da gab es dann ein Nachhaltigkeitssiegel für die Schokolade. Das war ein sogenanntes schwaches Siegel, wo dann drin steht, okay, nur 30% der Schokolade muss nachhaltig sein.
Yeah.
Und die Schokolade selber war dann wieder nur 5% von dem Produkt, aber andere Inhaltsstoffe waren Kokosöle und Palmöle und so weiter und so fort. Ja, so, und Kunststoffe in Kosmetika, das war damals bei der Diskussion der Auslöser. Und dann kommt ja immer dieses klassische Argument, der Kunde will das so. Ja, das wird einfach als Paradigma so hingenommen, ja. Das ist so ein klassisches Killer-Argument, das man dann immer hat. Und einfach mal über diesen Punkt mal wegdenken. Also, wenn Nokia hat wahrscheinlich auch lange gesagt, der Kunde will Tastatur. Ja.
Ja.
Und dieses auch mal dieses Unzufriedensein mit den Dingen. Ja, jetzt mal umgedreht nochmal die Geschichte. Also, wenn Steve Jobs gesagt hätte, Mensch, mein Nokia-Handy ist so klasse und die Tastatur ist so wunderbar toll, ja, dann hätten wir heute noch diese Tastatur. Ja. Nokia gibt es natürlich noch, ja. Also, auch das gehört natürlich auch dazu, mal quer und anders und umzudenken.
Ein anderes Argument, was häufig kommt bei der Nachhaltigkeitsdiskussion, wenn man, sagen wir, den Konsumenten auch stärker aufklärt und ihm transparent macht, wie beispielsweise die Lieferketten sind oder Produktionsbedingungen, wird dann gesagt, also A, entweder es interessiert ihn nicht oder B, er versteht es nicht.
Ja, genau.
Also da wird auch der Konsument auch noch so als grenzdebil gesehen, so nach dem Motto, ja. Dazu ist er intellektuell gar nicht in der Lage. Ja, das ist ein weiteres Argument. Ne? Letzten Endes ist es nur ein Schutzargument eigentlich immer, was bei der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion halt läuft, was auch in den Nachhaltigkeitsberichten vieler Firmen abläuft, ist wirklich ist eben Camouflage. Und wenn man dann und wenn man da mal hinter die Kulissen schaut, wird halt gemauert und die lassen halt doch nicht die Hose runter. Ja.
Ja, ist richtig. Also ich habe jetzt gerade eine sehr interessante Bachelorarbeit eines Studenten, als Zweitprüfer auf dem Tisch liegen, der mal die Nachhaltigkeitsberichterstattung von RWE und EDF in Frankreich kritisch verglichen hat. Und ich fand das schon sehr erhellend, dass er mal wirklich so detailliert mal durch die Nachhaltigkeitsberichte gegangen ist. Und wenn man dann sieht, wo dann die Lücken sind an welchen Stellen oder wo Interpretationsspielräume aber wirklich bis zur Schmerzgrenze ausgenutzt werden, ja, dann denke ich, ist das ein Thema, wo man wirklich auch mal, ich glaube, das frustriert den Kunden, ja, genauso wie die Menschen durch vielleicht falsche Versprechen von Politikern auf Dauer frustriert werden.
Absolut.
Ja? Und das setzt auch wieder Gesellschaft.
Häufig werden ja die Nachhaltigkeitsberichte von welcher Abteilung gesteuert?
Ja, natürlich.
Kommunikation. Ja, es ist die PR-Abteilung, die das verantwortet und auch die Ausschreibung macht. Ich will jetzt mal nicht einen Autokonzern nennen, wo ich mit einem Konsortium mal mich beworben habe, um den Nachhaltigkeitsbericht zu schreiben. Aber der liegt auch eher nördlich in Deutschland. Das wird gesteuert von der Kommunikationsabteilung.
Ja, genau.
Und dann ist auch klar, was dann rauskommt. Dann werden auch externe Dienstleister eingekauft. Unterm Strich kann dabei nichts rauskommen. Ja.
Ja.
Und das ist eine völlig, ich meine, das hängt man auch völlig falsch auf. So ein Nachhaltigkeitsbericht ist reine Imagepflege, nichts weiter.
Mhm. Ja. 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 Ja, auf der anderen Seite, natürlich wollen die Unternehmen besser werden. Und sie versuchen eben, es gibt natürlich so Global Reporting Initiative, dass man sagt, okay, ich versuche das jetzt in greifbare Zahlen zu packen. Und dann kommt man irgendwann in so eine Spirale rein. Sie wollen immer besser werden, immer besser werden. Und dann passiert auch was. Ja, ob sie das jetzt selber machen. Ich sage ja immer, diese Unternehmen, so ein Tanker, der bewegt sich nicht so ganz schnell. Aber die können eben extrem viel Druck auf die Lieferanten ausüben. Und ich glaube, an der Stelle wird noch sehr viel auf uns zukommen. Und das ist dann wieder auch die Frage, die Vision des Mittelstands. Ja, also das heißt, die Aldis und Lidls und Tescos dieser Welt, die haben heute hohe Nachhaltigkeitsstandards gegenüber ihren Lieferanten schon jetzt. Und warum? Es kostet die erstmal nichts. Ja, also das heißt, der Druck wird auf die Lieferanten.
Der wird abgewälzt.
Abgewälzt, ja. Und da erzeugt es erstmal Kosten, wenn man keine intelligenten Lösungen hat.
Mhm.
Ja, das ist immer so das klassische Problem.
Ja. Naja, also das wird so sein. Wir werden dann Metaziele uns ausgucken. Der externe Gast, der da dazustößt, wird natürlich erstmal seine König von Deutschland Vision darlegen, seine Utopie darlegen. Mhm. Und dann werden wir es halt durchdiskutieren. Was wir nicht sagen, wir werden sagen, ne, das ist nicht machbar, das ist unrealistisch oder das ist blöd oder das passt nicht in die Landschaft oder. So kann man eben utopische Diskussionen nicht führen.
Ja, ist richtig.
Ne, also so sind sie, sag mal, um 1900 herum beispielsweise, sind ja, sag mal, sehr, sehr interessante Utopien und Dystopien entstanden von vielen Autoren wie Jules Verne beispielsweise und einigen anderen, die sag mal auch sehr, sehr prägend waren und von denen sich übrigens auch viele erfüllt haben.
Ja.
Ja, ja, wer sich dieses Opus anschaut, die Welt in 100 Jahren, wird also feststellen, dass vieles davon dann auch irgendwann in der Realität eingetroffen ist. Ne?
Das sind ja oft self-fulfilling prophecies. Einer hat diese Idee und dann gibt es Leute, die anfangen, dann rattert das da oben und die versuchen, diese Idee umzusetzen. Ja, das genau. Auch Utopien sind ja oft self-fulfilling prophecies oder auch self-destroying prophecies auf der anderen Seite.
Gut, also jetzt wollte ich eigentlich hier keine Einblendung machen, sondern ich wollte gucken, ob im Chat was steht, Q&A. So, na, es steht noch nichts, aber wann wollen wir eigentlich damit anfangen?
Im Prinzip Ende September.
Ende September ist realistisch, ne?
Ja. Genau.
Meine, jetzt haben wir ja schon wieder Mitte August. Die Zeit vergeht verdammt schnell. Ja, genau. Ende September finde ich gut. Und du hast den Jörg Heynckes ja schon als Gast angeführt. Könnten wir ja eigentlich bei euch irgendwo machen.
Das ist mal unsere kleine Utopie, dass er kommt.
Genau. Also irgendwie dann in Solingen oder Wuppertal wäre das dann, ne?
Ja, genau.
Ja, genau.
Also vielleicht mal im Engelshaus in Wuppertal. Mal schauen.
Ja, genau. Also zu den technischen Bedingungen und wie wir es dann noch wirklich dann handhaben, was wir alles benötigen an Equipment und wie wir den Blog aufsetzen, darüber können wir uns ja dann morgen nochmal unterhalten. Da bin ich nämlich bei dir in Köln. Und dann werden wir vielleicht auch schon mal einen Termin andenken und werden schauen, wer denn der erste König von Deutschland sein wird. Und und ihr draußen seid herzlich eingeladen, euch Gedanken zu machen, uns Vorschläge zu machen und selber vielleicht auch Menschen vorzustellen oder vorzuschlagen oder sich selber auch vorzuschlagen als König von Deutschland.
Ja, gerne.
Ja? Und dann werden wir das diskutieren und dann werden wir einen Termin machen und dann machen wir eine entsprechende Podcast-Produktion. Ja, im Ritus allerdings dann vom Soziopod. Ne? Also dann ist das nicht so schnell wie hier bei den Live-Hangouts. Also da, wo das teilweise so im Tagesrhythmus, im Tagestaktung dann abläuft. Ne? Weil die Produktionsbedingungen dann natürlich schon ein bisschen anders sind und aufwendiger sind. Ja, prima, Lutz. Also dann haben wir, glaube ich, alles angedacht, was wir uns so vorstellen. Dann kann das losgehen Ende September und dann so immer alle ein, zwei Monate. Und Stille und Einsamkeit habt dich gerade abgeschaltet. Ja, es schreibt mir gerade einer über Twitter. Soll so sein, ja. Finde ich völlig in Ordnung, ja. Abschaltung und das Gehirn einschalten, das ist immer wichtig. Lutz, von dir noch irgendein Statement?
Im Moment nicht. Also ich finde es ein spannendes Thema, also auch eben gerade diese Verbindung zum Thema Strategie. Also ist ja nicht nur die Utopie zu haben, sondern man muss ja mal darüber nachdenken, wie setzt man sie dann um, ja? Und das wird ja auch die zukünftige Rolle meiner Studierenden als Führungskräfte sein, eben sowas auch wirklich dann auf die Schiene zu bringen. Execution, sagt man so schön im Business. Und das wäre natürlich dann der nächste Schritt.
Prima, okay, alles klar. Ja, dann sind wir gespannt, was das Universitätsprojekt abwirft und vielleicht auch dann die eine oder andere Dialogrunde dann auch mit den Studenten, die dann Teil auch dieser Podcast-Serie sind. Und das könnten wir ja dann auch irgendwie einfließen lassen. Wir machen zur virtuellen Next Economy Open vielleicht dann auch so eine Geschichte.
Ja, das würde ich allerdings dann mit einer anderen Gruppe machen.
Okay, mit einer anderen Gruppe, alles klar. Gut, ihr werdet natürlich unterrichtet oder natürlich werdet ihr das dann auch sehen, wenn das Blog steht und der erste Beitrag produziert ist, dann werdet ihr informiert.